Ich lese den heutigen Bibeltext, der steht im Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 17 bis 37. Jesus Christus, die Auferstehung und das Leben. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt?
Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe Mein Leben und. Und heute geht es um die Emotionen. Und wir hätten uns ganz, ganz viele Emotionen anschauen können. Eigentlich hätten wir eine komplette Predigtreihe draus machen können, wo wir uns Freude anschauen, Dankbarkeit und eine ganze Liste. Und wir haben uns für diesen Text hier entschieden, wo es vor allem um Trauer geht. Es sind auch einige andere Emotionen im Spiel. Und wussten nicht, dass es die Predigt sein würde, 2 Tage nach den Anschlägen in Paris. Und ich finde, der Text passt irgendwie sehr gut zu unserem Gefühl gerade, zum Gefühl von vielen Menschen. Und es ist einfach echt, echt krass, was abgegangen ist. Wir sind irgendwie bei 129 Toten im Moment. Wahrscheinlich werden es mehr. Und hinter so einer Zahl steckt einfach so viel an Leid, an persönlichen Geschichten. Hinter jeder Zahl steckt eine Familie, die jemand verloren hat. Eine ganz große Betroffenheit, eine ganz große Trauer und eine ganz große Anteilnahme. Und ich glaube, dass es den Familien, die betroffen sind, aber auch uns, ein bisschen so geht wie der Familie, von der wir eben gelesen haben im Text. Die Familie Martha und Maria, die 2 Schwestern und ihr Bruder Lazarus, der frühzeitig aus dem Leben gerissen wurde. Niemand hat damit gerechnet, war noch irgendwie mitten im Leben drin, total geschätzter Mann. Und es wird echt beschrieben im Abschnitt davor, wie sehr Jesus diese Familie geliebt hat. Ich glaube, das war die Familie, die er am allermeisten mochte, mit der er am meisten zu tun hatte, die ihm am meisten am Herzen lag. Es wird so betont, wie lieb Jesus die Martha und die Maria hatte, wie lieb er den Lazarus hatte, und umgekehrt galt es auch. Und dieser Lazarus wird krank und Maria und Martha, das Erste, was sie machen, ist, sie schicken Jesus eine Nachricht und sagen, hey, der Lazarus ist krank, dem geht's voll schlecht, bitte komm. Und das Krasse ist, dass Jesus erstmal 2 Tage wartet, nachdem er diese Nachricht bekommt. Also er macht sich nicht sofort auf den Weg, sondern er wartet erst 2 Tage. dann stirbt der Lazarus und dann macht er sich auf den Weg zu der Familie. Es ist eine 4-Tages-Reise, das heißt, nach 4 Tagen ist er da und er kommt in eine Situation voller Leid, voller Trauer. Er trifft auf eine Trauergesellschaft. Und auch hier ist es so, dass Lazarus anscheinend bekannt war, geschätzt war. Wir haben hier eine sehr, sehr große Anteilnahme. Es sind Leute aus Jerusalem gekommen. Es sind unglaublich viele Leute da, die alle ihr Beileid ausdrücken wollen, die alle dabei sein wollen, die alle sagen wollen, boah, das tut uns so leid, das tut uns so weh, wir wollen euch trösten, wir wollen Anteil nehmen. Und es gibt 4 Wege, wie jetzt Jesus in diese Situation hineinkommt und darauf reagiert. Das eine ist, dass er zuhört, Jesus hört zu. Dann vielleicht eine überraschende Reaktion, Jesus wird zornig. Dann Jesus weint und am Schluss spricht Jesus Wahrheit in die Situation hinein. Wir wissen von Maria und Martha auch aus anderen Geschichten in der Bibel, es ist sehr interessant, deren Persönlichkeit anzuschauen. Die Martha war so ein bisschen die aktivere, die geschäftigere. Und das merken wir auch hier in der Geschichte. Sie hört, Jesus ist unterwegs, Jesus ist bald da. Und sie springt auf, verlässt das Haus und geht Jesus entgegen. Und die Maria ist mehr die sensiblere, die ruhigere, die nachdenklichere. Und sie bleibt im Haus sitzen mit der Trauergesellschaft und trauert da weiter. Und wir sehen hier die Martha, dass sie aufspringt, dass sie das Haus verlässt, ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass alle, die Anteil nehmen, ins Haus kommen und dort sind mit der Trauergesellschaft. Und sie durchbricht diese Konvention und geht auf Jesus zu und begegnet ihm. Und es drückt einfach aus, wie sehr sie ihn schätzt, wie viel Respekt sie ihm entgegenbringt. Und das Interessante ist, die Martha trifft jetzt den Jesus außerhalb vom Dorf. Das wird in dieser Geschichte voll betont. Ja, die sind nicht in Bethanien, die sind nicht im Haus, sondern außerhalb. Und wir würden jetzt erwarten, dass sie ihm entgegengeht und dann kommen sie gemeinsam wieder ins Haus zurück. Und Jesus trauert dann und spricht sein Beileid aus und verhält sich, wie das alle machen würden. Aber Jesus geht hier anders vor. Jesus geht nicht ins Haus rein zu Maria, wo alle trauern. Er geht auch nicht zum Grab, sondern er lässt die Maria rufen und sagt, Maria, komm her. Er ruft sie also raus aus den typischen Trauerorten und raus aus der Selbstbeschäftigung mit sich selbst. Und ich glaube, dass Jesus hier einfach ein super Seelsorger ist. Er holt Maria raus aus der Passivität und aus der Lähmung, in der sie sich befindet. Wo sie nur die Trauer sehen kann, nur sich selbst sehen kann. Und er möchte ihr einfach was ganz Einfaches geben. Er sagt, hey, geh mal raus aus deinen 4 Wänden, geh mal raus, weg von dem Grab, von den typischen Trauerorten. Beweg dich mal, lauf einfach mal, komm zu mir. Ich weiß nicht, wie du Trauer verarbeitest. Ich kenne Momente, wo ich wie Maria mich irgendwie in meine 4 Wände zurückziehen will, mich einschließen will und mich irgendwie emotional in die Trauer so reinsteigere. Ich weiß noch, ich hatte, als ich Teenie war, mal gab es irgendeinen Streit in der Familie, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall war ich echt sauer und traurig und ich habe mich in mein Zimmer geschlossen, abgeschlossen von innen und habe Musik angemacht. Ich mache immer sehr viel mit Musik und zwar von Rachmaninoff die Toteninsel. Und der Titel sagt alles. Das ist so eine richtige Depri-Musik, so russisch. Und ich habe mich da einfach voll reingesteigert. Ich wollte die Welt ausblenden und einfach nur ich und meine Trauer und meine Wut und mein Gefühl. Und es gibt es immer wieder, wenn ich traurig bin, dass ich versucht bin, irgendwie todtraurige Lieder zu hören und einfach voll so reinzugehen in dieses Gefühl. Und Musik kann helfen, zu verarbeiten. Und Trauer ist etwas, was lange braucht. Aber es ist nicht alles gesund. Manchmal ist es wichtig, dass wir aus so einer selbstverstärkenden Emotionsspirale aussteigen, wo es nur um uns selbst geht, wo wir dann in der Gefahr stehen, in Selbstmitleid zu fallen und nur von uns selbst eingenommen zu sein. Und deswegen, weil Jesus das weiß, sagt er der Maria, komm mal raus aus deinen 4 Wänden, komm her zu mir. Und wenn das schon für eine Maria gilt, die in einer gemeinschaftlicheren Kultur als in unserer groß geworden ist, ja, wo man öffentlich gemeinsam getrauert hat. Trauern gehörte zur Öffentlichkeit. Wo man gemeinschaftlich getrauert hat. Wenn es schon für sie galt, wie viel mehr für uns, die wir in einer individualistischen Gesellschaft sind, wo wir verlernt haben zu trauern. Wo wir oft nicht mal mehr in der Familie zusammen trauern, sondern wo das viele einfach nur für sich selber verarbeiten müssen. Jesus sagt, verarbeite deine Trauer nicht allein, bring deine Trauer zu mir. Sag mir, was dich beschäftigt. Inklusive der Fragen und der Zweifel, die immer mitkommen. Und die Maria macht das. Wir sehen hier, sie ist emotional als Martha. Sie wirft sich Jesus zu Füßen, als sie kommt. Und sie sagt diesen Satz, den die Martha auch gesagt hat. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Ich glaube nicht, dass das ein platter Vorwurf ist, den sie ihm hier macht, sondern erstmal ist es eine Vertrauensaussage. Hier Maria sagt, Jesus, ich glaube, du bist jemand, du hättest was ändern können. Du hättest mehr machen können als die Ärzte. Du hättest mehr machen können als alle anderen. Ich glaube, du bist besonders. Aber es schwingt auch so ein bisschen was mit, diese offene Frage, warum warst du eigentlich nicht früher hier? Und ich finde es einfach erfrischend zu sehen, und das sehen wir immer und immer wieder in der Bibel, dass die Bibel da total ehrlich ist. Dass sie es zulässt, dass Menschen mit Unverständnis, mit offenen Fragen, sogar mit Kritik zu Jesus kommen, zu Gott kommen. Und die Bibel unterdrückt das nicht, sondern sie lässt das stehen. Die zweite Reaktion, die unerwartete Reaktion hier, ist, dass Jesus zornig wird. Jetzt ist er mitten im Geschehen, weil die Maria ist zu ihm gekommen, aber mit der Maria ist die komplette Trauergesellschaft mitgekommen. Die dachten, sie geht zum Grab, sie ist zu Jesus gegangen, sie sind alle mitgekommen. Und Jesus steht jetzt hier mittendrin, umgeben von heftigen Emotionen. Die Maria ist am Weinen, alle Leute sind am Weinen und am Trauern und am Klagen. Und seine Reaktion ist Zorn, Schmerz und Erschütterung. Er wird zornig. Nimm das mal in dein Bild vom süßen Jesus und vom lieben Gott auf. Wir haben hier einen zornigen Jesus und da kommt man nicht drum rum. Die ganzen englischen Übersetzungen, die versuchen das anders zu übersetzen, aber es bleibt ein Fakt, im Griechischen steht hier, Jesus wird zornig. Und wir haben, wenn wir ehrlich sind, glaube ich, ein Problem damit, ich zumindest. Und ich glaube, das liegt daran, dass unsere Erfahrung von Zorn durchweg negativ ist. Vielleicht kennst du auch den Choleriker, den Typ, irgendjemand, der ausrastet. Vielleicht kennst du es von dir selbst, dass du sagst, an manchen Situationen, da verliere ich einfach die Selbstkontrolle. Da werde ich einfach so richtig wütend. Und das passiert auch immer mal wieder öffentlich bei Politikern. Ich habe mir, es gibt ganze Listen auf YouTube von Ausrastern von Politikern, habe ich mir ein paar angeschaut. Das hat ein bisschen Unterhaltungswert, wenn man so als unbeteiligter Beobachter das sich anschaut. Aber es ist nicht gerade ruhmvoll für die Politiker. Und es ist alles andere als lustig, wenn man direkt betroffen ist. Und ich habe das mal erlebt von einem Freund von mir, der echt in Rage geraten ist und ich hatte Angst, in sein Zimmer zu gehen, weil ich mich gefragt habe, welche Gegenstände dann in meine Richtung geflogen kommen, wenn ich da reingehe. Und er hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber das ist richtig beängstigend, wenn man sowas erlebt. Zorn ist bei Menschen so gut wie immer negativ. Und ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Das eine ist, dass Zorn, wie wir ihn erleben, oft unberechenbar ist. Willkürlich. Es bricht plötzlich heraus. Man konnte es nicht vorhersehen, man konnte es nicht wissen, man hat nicht damit gerechnet und plötzlich ist es da mit einer Wucht und einer Heftigkeit und das ist beängstigend. Das zweite ist, dass Zorn bei uns Menschen oft unangemessen und maßlos ist. Ja, dass der Zorn, der macht uns blind und wir schießen dann übers Ziel hinaus. Es ist irgendeine Kleinigkeit und die Reaktion ist der Sache nicht angemessen, weil unser Zorn viel, viel weiter geht und viel krasser ist, als es gerechtfertigt wäre. Und das dritte ist, dass Zorn bei uns Menschen meistens Liebe ausschließt. Wenn ich zornig bin, dann habe ich wenig Kapazität und Möglichkeit, in dem Zustand noch zu lieben. Sondern meistens schlägt Zorn in Hass um und in Rache um. Und diese Art von Zorn, die ist schlecht und zu verurteilen. Wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus zornig wird oder dass Gott zornig ist, dann ist es nicht so gemeint, sondern es ist eine andere Form von Zorn. Es ist, man könnte sagen, ein gerechter Zorn, ein heiliger Zorn, ein angemessener Zorn. Und ich glaube, in all diesen drei Punkten unterscheidet sich Gottes Zorn von unserem Zorn. Wenn die Bibel von Gottes Zorn spricht, dann betont sie, dass Gott langsam ist zum Zorn. Also nicht dieses unberechenbare, willkürliche, was plötzlich ausbricht, sondern Gott macht klare Ansagen, was ihm nicht gefällt und was ihm gefällt. Und er warnt uns vor den Konsequenzen, wenn wir Dinge tun, die ihm nicht gefallen. Das heißt, es ist absolut berechenbar. Und er ist langsam zum Zorn. Er lässt sich nicht einfach reizen durch kleine Dinge, sondern ist es ein kalkuliertes, bewusstes, vorher angekündigtes Ding. Und das ist wichtig zu wissen. Wir brauchen keine Angst haben, dass Gott irgendwie plötzlich wegen einer Kleinigkeit böse auf uns ist. Das ist nicht Gott. Das zweite ist, dass Gottes Zorn angemessen ist. Gott ist nicht zornig, wenn du einen Rechtschreibfehler machst. Ja? Aber wenn wir die zwei größten Gebote missachten, nämlich Gott zu lieben und Menschen zu lieben, das ist was Gott zornig macht. Ja? Und das, was wir in Paris erlebt haben, dass Menschenwürde mit Füßen getreten wird, dass Gewalt angewendet wird, dass brutal gemordet wird, das macht Gott richtig zornig. Aber es ist ein angemessener Zorn, der der Schwere der Tat angemessen ist. Und die dritte Besonderheit bei Gottes Zorn ist, dass Gottes Zorn seine Liebe nie ausschließt und seine Gnade nie ausschließt. Und das ist die Grundbotschaft der Bibel, das ist das Evangelium. Dass Gott einen Weg gefunden hat, um seinen Zorn beiseite zu legen, um sich mit uns zu versöhnen. Indem ein Jesus Mensch geworden ist und am Kreuz absorbiert Jesus den Zorn, den wir verdient haben, und er zieht ihn auf sich, damit für uns nur Liebe übrig bleibt. Denn Gott möchte nicht zornig sein und hat keine Freude dran, sondern hat einen Weg gefunden, wie er den Zorn beiseite legen kann. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir solche Stellen lesen wie diese, wo steht, Jesus wurde zornig. Jesus wurde zornig, stimmt, aber auf eine vollkommene Art und Weise. Worüber war er eigentlich zornig? Ich glaube, Jesus war hier zornig über die zerstörerische Macht vom Tod. Und das Erleben, wie kaputt die Welt ist und wie viel Trauer das auslöst bei seinen engen Freunden und wie viel Hoffnungslosigkeit. Und Jesus leidet darunter und es macht ihn wütend, dass die Welt in so einem Zustand ist. Warum? Weil er sich die Welt nicht so von Anfang an vorgestellt hat. Und er sieht die Trauer und die Verzweiflung in den Tod und was das in der Familie auslöst, die ihm so am Herzen liegt. Und es macht ihn wütend. Und es macht ihn auch wütend, weil Jesus weiß, was er vorhat. Weil Jesus kurz davor steht, sich mit dem Tod anzulegen. Ihm entgegenzutreten mit Entschiedenheit. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass nicht nur stimmt, dass Jesus Zorn angemessen ist und perfekt ist und vollkommen ist. Ich glaube, Jesus wäre nicht perfekt, wenn er nicht zornig wäre. Warum sage ich das? Also wir tendieren dazu, Emotionen einzuteilen. Wir sagen, es gibt gute, positive Emotionen und es gibt negative Emotionen. Die guten Emotionen sind Freude, Glücksgefühle, können wir ganz viele aufzählen. Und die negativen sind meistens irgendwie Trauer und Zorn und Wut. Und wir wünschen uns eigentlich, oder ich wünsche mir zumindest, immer fröhlich zu sein, immer nur die positiven Emotionen zu haben und nicht die negativen. Aber wenn das wirklich das Ziel in unserem Leben wäre, dass wir uns einfach permanent gut fühlen, dann müssen wir auch konsequent sein und zu diversen Mitteln greifen, die uns das ermöglichen. Weil eigentlich ist das möglich. Ja, wir wissen heute, was Glücksgefühle in unserem Körper auslöst. Das sind Glückshormone, das sind Stoffe in unserem Gehirn, die ausgeschüttet werden. Und das können wir ganz leicht beeinflussen durch Psychopharmaka, Alkohol, Schokolade, sonstige Mittel. Meditationspraktiken, die uns versuchen, so ein Dauerglücksgefühl zu erhalten. Also es gibt Techniken und Wege, die wir finden können, um einen Dauerglückszustand irgendwie zu erhalten. Aber ich glaube, dass wir dann erstens uns ungesund entwickeln, dass das keine emotionale Reife bedeutet, und zweitens, dass wir missverstehen, worum es bei Emotionen eigentlich geht. Emotionen sind viel mehr als jetzt irgendein Zustand im Gehirn oder irgendein subjektives Gefühl, sondern Emotionen sind ein Fenster in unser Herz. Die sagen uns, was uns wichtig ist, was wir lieben und wonach wir uns sehnen. Wenn wir etwas lieben oder jemanden lieben und wir bekommen diese Sache oder wir können mit dieser Person zusammen sein, dann löst das Emotionen aus, dann löst das Freude aus, Begeisterung. Wenn uns jemand diese Sache wegnimmt oder dieser Person etwas antut, dann werden wir traurig und dann werden wir zornig. Das heißt, sowohl die positiven als auch die negativen Emotionen, die ergeben sich daraus, dass uns Dinge wichtig sind, dass uns Dinge am Herzen liegen, dass wir lieben. Und der einzige Weg, um negative Emotionen zu vermeiden, wäre, dass uns Dinge gleichgültig werden. Dass uns einfach, wir koppeln uns ab von Dingen, es ist uns egal, und dann können sich auch keine negativen Emotionen bilden, weil dann macht es mir nichts aus, wenn dieser Person was angetan wird, weil sie ist mir egal. Aber das ist keine emotionale Reife. Das ist nicht das, wie wir gemacht sind und was sich Gott vorgestellt hat, als er uns mit Emotionen geschaffen hat. Der Zorn von Jesus zeigt, wie sehr ihm diese Welt und die Menschen am Herzen liegen. wie wichtig wir ihm sind, dass wir eine Herzensangelegenheit für ihn sind. Und wenn Jesus nicht mit Zorn reagieren würde, würde das heißen, dass es ihm egal ist, dass ein Lazarus stirbt, dass es ihm egal ist, dass Menschen umgebracht werden, dass Leid in der Welt gibt, wie wir uns fühlen. Aber es ist nicht so. Und deshalb wäre Jesus und auch Gott weniger perfekt, wenn er nicht zornig wäre. Willst du einen Gott, dem die Anschläge in Paris egal sind, weil sie nicht sein Problem sind? Oder willst du einen Gott, der zornig darüber ist? Die Bibel sagt, Gott ist zornig darüber, weil er die Menschen liebt, weil er die Opfer liebt, weil ihm diese Welt am Herzen liegt. Das ist die zornige Reaktion von Jesus. Die dritte ist, dass Jesus weint. Jesus weinte, das ist der kürzeste Vers in der Bibel, Jesus weinte. Und dadurch wird es irgendwie fast zu meinem Lieblingsvers. Ich finde es hier genial, es ist total wichtig. Ich habe gesagt, bei Gott schließen sich Zorn und Liebe nicht aus. Es ist auch wichtig, dass sich Zorn und Trauer nicht ausschließen. Das ist eine gute Kombination. Der Zorn, der geht mehr auf das Gerechtigkeitsempfinden. Wir sagen, das ist ungerecht, sowas darf nicht passieren. Und die Trauer, die sagt etwas über unsere Empathie aus, dass wir mitfühlen. Und Jesus ist jemand, der mitfühlt. Aber wenn man sich die Geschichte überlegt, ist es total überraschend, dass Jesus hier weint. Ich habe mich immer gewundert, warum weint hier eigentlich Jesus? Weil Jesus weiß schon, er wird den Lazarus von den Toten auferwecken. Er wird gleich ein Wunder tun. Er hat Eigenschaften, er geht in diese Situation anders rein als wir. Jesus geht rein und er weiß, wie es ausgehen wird. Wenn wir in so eine Situation reinkommen, wir haben keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Er weiß, Lazarus wird am Ende wieder leben und alle werden sich freuen. Und Jesus geht in dem Sinne anders rein, dass er viel mehr Möglichkeiten hat als wir. Er weiß, ich habe die Macht, diese Situation zu verändern, dieses Leid in Freude umzuwandeln. Das haben wir auch nicht, wenn wir in so Situationen reingehen. Wenn wir uns jetzt in Jesus reindenken, er weiß, was passieren wird. Er weiß, dass er ein Wunder tun wird. Er weiß, dass er die Situation verändern kann, dass in einer halben Stunde sich alle freuen. Warum weint er dann jetzt? Ich glaube nicht, dass er so sehr über Lazarus weint, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Grund für seine Trauer ist, dass er unglaublich viel Mitgefühl hat für seine Freunde und für die Leute, für die der Verlust da real ist. Jesus identifiziert sich mit dem Leid der Trauernden. Und deswegen weint er mit ihnen. Es gibt einen Vers in der Bibel, in Römer, es heißt, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Das ist das, was Jesus hier macht. Christsein bedeutet auch, ein bisschen vom Leid der Welt mitzufühlen. Sich emotional mit den Armen, den Hilflosen, den Kranken, den Einsamen zu identifizieren. Das ein Stück weit emotional mitzugehen. Warum? Weil Gott das in perfekter Weise mit uns gemacht hat. Gott ist Mensch geworden und hat sich dem kompletten Spektrum an menschlicher Emotionen ausgesetzt. Er hat es selber erlebt, selber gefühlt. Es ist für ihn real geworden. Gott ist 100% Mensch geworden. Er kann 100% mitfühlen. Er identifiziert sich so sehr mit uns, auch mit unseren Emotionen. Er geht sogar so weit, dass er den Tod stirbt, was wir alle erleben werden, dass er das selbst fühlt und erlebt. Wir haben einen Gott, der sich total mit uns identifiziert. Das ist der Grund, warum Jesus hier weint. Und ich finde das so tröstlich, gerade in den Situationen, wo die Emotionen so stark sind, zu wissen, Jesus fühlt mit. Und das Letzte ist, wie er hier reingeht in diese Situation. Jesus spricht Wahrheit in die Situation. Ich finde es unglaublich cool, wie unterschiedlich Jesus einerseits mit der Martha umgeht und einerseits mit der Maria umgeht. Der hat kein plattes Rezept, was er in jeder Situation anwendet. 5 Schritte, immer wenn jemand traurig ist, sagt das, tu das, tu das. Sondern Jesus geht hier auf die einzelne Person ein. Mit der Maria weint er einfach nur und nimmt sie in ihrer Emotionalität ernst. Die Martha ist ein bisschen sachlicher und da lässt er sich auf ein Gespräch mit ihr ein. Die Martha fängt erst mit der gleichen Frage an, die Maria stellt. Sie sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Aber sie hört da nicht auf, sondern sie sagt, aber auch jetzt glaube ich, dass du besonders bist, dass du so eine Beziehung zu Gott hast, dass egal, was du Gott bittest, er wird es tun. Das heißt, sie geht noch ein Stück weiter mit ihrer Glaubensaussage. Und in dem Gespräch sagt Jesus dann, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist eine krasse Aussage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was Jesus hier sagt ist, er sagt, ich habe die Macht des Schöpfers. Ich kann Leben schaffen. Ich kann Leben geben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Quelle des Lebens. Im Prinzip sagt er hier, ich bin Gott. Und Jesus sagt jetzt nicht einfach was, um was schön klingt, ja, um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern oder um der Martha Kraft zu geben oder um eine psychologische Stütze für sie zu sein. Im Gegenteil, eigentlich sagt hier Jesus der Martha etwas, wo er weiß, das kann die Martha gerade in ihrem Weltbild und in ihrem emotionalen Zustand nicht verstehen. Und es kommt dann auch direkt zum Missverständnis. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich werde den Lazarus auferwecken. Und die Martha sagt, ja, ich weiß, natürlich. Irgendwann, am letzten Tag, werden alle auferstehen und dann wird der Lazarus auch auferstehen. Das ist das typisch jüdische Weltbild, dass irgendwann am Ende der Zeit Gott alle Toten auferweckt. Und das glaubt die Martha und sie sagt das. Aber sie hat damit Jesus voll missverstanden, weil Jesus sagt, nein, ich werde gleich, schon vorher, vor dem Ende der Welt, den Lazarus auferwecken. Das heißt, Jesus spricht hier eine Wahrheit in ihre Situation, die sie eigentlich gar nicht voll verstehen kann. Und das Wunder, was er tun wird, soll einfach ein Beleg dafür sein, für seinen Anspruch, die Auferstehung und das Leben zu sein. Darum geht es ihm. Er möchte, dass sie das kapiert und deswegen wird er den Lazarus auferwecken, damit sie verstehen, wer er ist. Und dieser Anspruch, den Jesus hier stellt, der ist radikal. Jesus sagt, ich habe so eine große Macht, dass ich das, was für jeden Menschen unumkehrbar ist, nämlich der Tod, dass ich den umkehren kann. Er sagt nicht, oh, weißt du, es wird schon werden, Martha, irgendwann wirst du drüber hinweg sein. Irgendwann wirst du es einfach vergessen haben. Irgendwann wird alles wieder gut. Und Jesus sagt, ich habe die Macht, aus Tod Leben hervorzubringen. Er sagt, Tragödien und Tod sind nicht das Ende der Geschichte. Die Geschichte wird weitergehen. Und zwar wird sie so weitergehen mit mir, dass sie ein gutes Ende nimmt. Dass du sagen wirst, alles, was ich durchlitten habe, war es wert. Und er drückt das hier so aus mit diesem Satz, wer an mich glaubt, wird ewig leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, die Geschichte wird nicht enden, es wird weitergehen nach dem Tod. Und er sagt, wer an mich glaubt und lebt, wird nie sterben. Klingt erstmal widersprüchlich, aber was er hier sagt ist, wenn es stimmt, dass ich die Auferstehung und das Leben bin, dann ist Sterben eigentlich nicht Sterben, sondern dann ist Sterben wie Einschlafen, weil es nicht das Ende ist. Und ich habe ein sehr cooles Beispiel von einem Prediger von Tim Keller gehört, so gut, dass ich irgendwie das nicht hätte irgendwie was Besseres finden können. Der hat erzählt, dass er so ungefähr einmal im Jahr einen Albtraum hat. Und dieser Albtraum ist, dass er träumt, dass seine Frau stirbt. Und es ist ein furchtbarer Albtraum, sein schlimmster Albtraum. Und dann hat er erzählt, dass er mittlerweile diesen Albtraum total mag und sich richtig drauf freut. Warum? Weil, er sagt, der Moment des Aufwachens ist der beste Moment seines Lebens. In dem Moment, wo er aufwacht und merkt, hey, meine Frau ist ja noch da, die ist real, das war nur ein Traum. Wie genial ist das denn, zu merken, wow, Hammer, es ist alles gut geworden. Und es ist nicht bloß eine Vertröstung. Es ist noch nicht mal irgendwie eine Kompensation, dass er irgendwie aufwacht und, ach, jetzt habe ich halt wenigstens eine andere Frau. Ja, sondern es ist eine Realität. Er wacht auf in eine heile, neue Realität, wo das, was ihm so wichtig ist, wo die Person, die er über alles liebt, da ist und nicht weg ist. Und das ist das, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich werde eine neue Realität erschaffen, in die du aufwachst und wo du merken wirst, wow, es ist alles gut. Es ist alles gut. Jesus nimmt so Tragödien und so emotionale Zustände zum Anlass, um uns Wahrheiten über sich selbst mitzuteilen und dann diese Frage zu stellen, glaubst du das? Das ist nämlich die Frage, die er der Martha stellt. Glaubst du das? Und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Glaubst du, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dass das stimmt, dass Jesus ist, wer er sagt, dass wir nicht der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit ausgesetzt sind, wenn wir über den Tod nachdenken oder wenn wir dem Tod entgegensehen, dann müssen wir dieser Sache nachgehen. Ich weiß, dass für einige von uns es unvorstellbar ist, dass es einen Gott geben kann oder dass so ein Wunder passieren kann wie hier, dass jemand von den Toten aufersteht. Ich möchte dich trotzdem bitten, dass du dir selbst den Gefallen tust und es nicht vorschnell abschreibst. Warum? Weil wenn hier nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, wenn es nur die minimalste Chance besteht, dass das sein könnte, was Jesus hier sagt, dass er wirklich Auferstehung und ewiges Leben bieten kann, dann ist es viel zu wichtig, um das abzutun und schnell drüber hinwegzugehen. Nur weil du dir das nicht vorstellen kannst oder nur weil das nicht Teil von deinem Weltbild ist oder nur weil du nicht so aufgewachsen bist und nicht gläubig geprägt worden bist. Die Tragweite davon ist so groß und das Risiko so groß, die Chance deines Lebens zu verpassen. Wenn du die Chance hättest, dass der Partner deiner Träume dir ein Date anbietet und lädt dich ein zu einem Essen, ja, würdest du dann nicht hingehen, weil du sagst, das ist unreal, das ist zu gut, um wahr zu sein, kann nicht sein. Sei doch nicht so ein Pessimist. Bitte geh doch hin und setz alles dran, herauszufinden, ob was dran ist, ob es sein könnte, dass es wirklich wahr ist, statt es gar nicht erst zu probieren. Und das mit dem Traumpartner ist echt ein schwacher Vergleich. Es geht hier, was hier Jesus anbietet, ist unglaublich. Es ist das Beste, was es gibt. Und Jesus fragt dich, glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Wenn wir das glauben, wenn wir anfangen zu verstehen, wer Jesus ist, dann verändert das unsere Emotionen. Es macht sie tiefer und angemessener. Es gibt einen Vers in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, da schreibt der Paulus an eine Gemeinde, er sagt, wir trauern nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Er sagt nicht, Christen trauern nicht, weil ne, wir wissen ja, es wird alles gut und so. Das ist nicht oberflächlich. Er sagt, wir trauern, aber wir trauern anders. Wenn wir wissen und glauben, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, dann trauern wir anders. Wir trauern nämlich mit Hoffnung, nicht wie Menschen ohne Hoffnung. Es verändert unsere Emotionen. Letzte Woche war der Westerwelle bei Jauch und er ist fast gestorben an Krebs und hat es überlebt, aber war echt sehr nah am Tod dran. Und es war eine sehr bewegende Gesprächsrunde, wie ich fand, wo man gemerkt hat, der Westerwelle hat sich durch diese Begegnung mit dem Tod, diese Nähe zum Tod, echt verändert. Er ist nicht mehr so forsch, er ist nicht mehr so, manchmal kam auch arrogant rüber, sondern er ist total weich und empathisch und sympathisch und reflektiert. Und er hat gesagt, er hat Lebenslehren gezogen aus dieser Erfahrung. Und eine der Lebenslehren war, dass er gesagt hat, regen wir uns nicht über jede Kleinigkeit auf. Regen wir uns nicht über jede Kleinigkeit auf. Die Begegnung mit dem Tod hat seine Emotionen verändert, weil er eine veränderte Sicht hat auf das, was wirklich wichtig ist, auf das, was wirklich zählt im Leben. Wenn schon die Nähe zum Tod, die Beschäftigung mit dem Tod, einen Westerwelle so weich macht und seine Emotionen verändert, wie viel mehr kann der Glaube an die Auferstehung unsere Emotionen verändern? Jesus spricht Wahrheit in unsere Emotionen. Das Evangelium von Jesus ist keine Theorie, ist kein Glaubenssatz, der nur in unseren Köpfen ist, sondern es ist eine Kraft, die macht uns zu rationalen Menschen, aber sie macht uns zu emotional reifen Menschen, die tiefe Freude empfinden, tiefe Dankbarkeit, tiefen Frieden, auch gerechten Zorn, auch tiefen Schmerz, auch tiefes Leid, auch tiefe Trauer. Aber immer mit tiefer Hoffnung. Und das ist das, was Jesus dir heute anbietet.